Herzlich willkommen zum Podcast der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Dominik Schewe und heute sind wir nicht zu dritt, sondern Sebastian muss den lieben Peter als Alleinigen vertreten. Ich hoffe, das klappt gut. Hallo Sebastian, wie geht's dir?
Ja, das hatten wir ja auch schon mehrfach. Mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Ich hatte ja auch gestern schon in der Aufnahme, die ein bisschen schief gegangen ist, erzählt. Ich bin jetzt ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen, habe mir jetzt einen Weihnachtsstern gestern gekauft und so einen kleinen Weihnachtsbaum, den ich dann jetzt noch die Tage beschmücke so ein bisschen. Ich finde, das ist immer so, die weihnachtliche Stimmung finde ich irgendwie in den kalten Tagen immer echt cool und gibt einem irgendwie so ein bisschen Wärme, wenn es draußen zu kalt ist. Und ja, bin ich immer ein Riesenfan von.
Ein Romantiker hier.
Auf jeden Fall.
Ich muss mir mal kurz, ich hoffe, das hört man nachher nicht, also nur um es rausschneiden, musst mir kurz was zu trinken einschütten. Ja, vielleicht müssen wir ganz kurz mal sagen, ihr habt es ja vielleicht bei Twitter schon gelesen, wir haben gestern schon mal einen Versuch gestartet und es stand schon unter keinem guten Stern, sagen wir es so. Vor der Aufnahme ist mein PC schon einmal abgeschmiert, hat mir plötzlich einen Bluescreen geschickt und dann nach einer halben Stunde, mitten während der Aufnahme, ist einfach alles ausgegangen. Ja, hat sich mein Computer auch gedacht. Macht da mal Feierabend, genug gearbeitet heute. Aber meine Aufnahme war deshalb auch nicht gespeichert. Wir konnten da nicht neu ansetzen. Und ja, jetzt haben wir kurz vor vier am Donnerstag. Wir schaffen es auf jeden Fall noch vor den Thanksgiving-Spielen heute die Folge rauszubringen. Ich habe es mir zumindest fest vorgenommen, es vorher auch noch zu schneiden. Deswegen wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Mhm. Trotzdem will ich wissen, wie lief es in deiner Bundesliga?
Tatsächlich habe ich in der Bundesliga und in der Engine Room Liga, über die rede ich ja hauptsächlich, beides mal verloren. Das war ganz behindert oder ganz blöd gelaufen, sagen wir es so, weil ich hatte halt in der einen Liga hatte ich Godwin als Wide Receiver, der mir noch gefehlt hat, und der musste halt so 16 Punkte bis 18 Punkte irgendwie so machen, halt die Range, die er letztlich auch geschafft hat. Und ich hatte halt einmal gegen Barkley und einmal mit Barkley gespielt. Und im einen Fall hätte ich 10 Punkte von Barkley gebraucht. Und im anderen Fall hätte er nicht mehr als 5 Punkte machen dürfen. Und letztlich hat er 8 Punkte gemacht. Und das ist halt dann natürlich extrem bitter, wenn der dann genau in der Range ist. Zumal man jetzt bei Barkley entweder sagen kann, entweder ist er fit und dann macht er eigentlich mehr als 10 Punkte. Oder er ist halt eigentlich nicht fit und wird nicht richtig eingesetzt. Und dann macht er halt meistens weniger als 5 Punkte, war halt so ein bisschen meine Idee. Also mit Glück, ja, hätte ich mindestens eins der Matchups gewonnen, so leider nicht. Dafür habe ich in ein paar anderen Ligen gewonnen. Ich glaube, ich war jetzt 6 von 14 Ligen habe ich gewonnen oder so. Aber naja, was will man machen? Wie lief es bei dir so?
Ja, das war, ich habe es ja auch schon erzählt, ein Auf und Ab am Wochenende. Also während des ersten Slots habe ich weit zurückgelegen in der Bundesliga. Dann im zweiten Slot, als die Bengals dann angefangen haben zu spielen, war Ewan McPherson mein Kicker, der mir noch Hoffnung gegeben hat. Am Ende des zweiten Slots vorm Sunday Night Game war ich dann sogar bei Sleeper 88%, also grandios. Nein, natürlich darf man da eh nicht so viel Wert drauf legen. Mhm. Aber es sah wirklich ganz gut aus. Ja, und dann kamen die Chargers und Austin Ekeler. Und die hatte mein Gegner, der Webinho. Und dagegen war einfach kein Kraut gewachsen. Ich hatte die Chargers Defense auch noch dazu, die 0 Punkte gemacht hat. Da reichen dann auch die 20 Punkte von einem Kicker nicht aus. Wobei er auch gegen seinen gegnerischen Kicker, also mein Gegner hatte Nick Folk, der hat auch nur 5 Punkte weniger gemacht an dem Spieltag. Also war ein Kicker-Duell in dem Moment. Ich stehe jetzt 2-9, habe nur noch wenig Hoffnung, irgendwie auf Platz 10 zu rutschen, um dem Abstieg zu entgehen. Aber diese Hoffnung werde ich nicht aufgeben und alles probieren. Ja, die Engine Room League habe ich auch verloren, aber da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden.
Aber wenigstens bist du noch auf Playoff-Kurs dort.
Ja, das stimmt. Also ich bin, glaube ich, noch Sechster mit einem Sieg Vorsprung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber mein Team ist echt, ich bin nicht so zufrieden. Und jetzt ist ja auch die Trade-Deadline. Man kann jetzt auch nicht mehr viel machen. Mal gucken, wie sie sich so schlagen. Aber natürlich, wenn ich da in die Playoffs komme, dann will ich natürlich auch gewinnen.
Aber hast du dann noch viele wilde Trades noch kurz vor Schluss eingefädelt? Oder? Also bei mir war eigentlich alles ruhig.
Also zu einem Trade komme ich nachher noch, weil dieser Spieler uns auch, nein, nicht der Mitspieler, sondern über diesen Spieler, den ich weggetradet habe, über den reden wir nachher noch in den Stories. Ansonsten war ich relativ entspannt, was die Trade-Deadline anging. Okay. Ich habe viel probiert, aber ist leider nicht viel durchgegangen, sagen wir es so. ja, was wir heute mit euch vorhaben, das kennt ihr ja schon. Gestern hatten wir es eigentlich so, dass wir die Waiver nach hinten schieben mussten, weil wir schon vor 18 Uhr aufgenommen hatten. Können wir jetzt einfach direkt anschließend machen. Danach kümmern wir uns um eure Stories. Sebastian hat sich mal wieder eine Liga rausgesucht, dankenswerterweise wieder vorbereitet. Das ist sehr nett. Heute ein kleines Schmankerl, da haben wir natürlich noch nie reingeguckt. Das ist, wird die Hörerliga sein. Ihr könnt auf Analysen von Sebastian zu Christoph und Adrian warten und ja, einfach mal gucken. Das gehört ja auch zu unserem Universum der Fantasy-Football-Bundesliga und am Ende dann noch unsere Tipps der Woche. Da haben wir noch Auflösung und auch neue Tipps. Ich wünsche euch viel Spaß und wir legen direkt los mit den Waiver. Auf dem ersten Platz, also der teuerste Claim war dieses Jahr, hätte ich fast gesagt, diese Woche, $53 auf Elijah Moore. Ja, kann ich direkt was zu sagen, weil das ist nämlich meine Liga, in der das passiert ist. Die CFFC Conference League 5. Der Packerman Germany hat den Zuschlag bekommen. Ich habe auch mitgeboten, weil Elijah Moore hat ja echt ein ganz gutes Trending. Ich hatte aber nur noch $4, also da hatte ich gar keine Chance. Aber ich habe zumindest alles gemacht und geboten, was in meiner Hand lag. Ich glaube, es hatten auch 6 oder 7 Leute drauf geboten. Klar, jetzt zum Ende der Saison, wenn so jemand dann auf dem Waiver liegt, muss man irgendwie noch zuschlagen. Die Matchups der Jets sind auch gar nicht so verkehrt. Elijah Moore, ich glaube, er hat jetzt in den letzten 4 Spielen 2x über 20 Punkte sogar gemacht.
Ja, also ich glaube, letztes Spiel waren es 26 und ich hatte ihn in meiner Liga auf der Bank. Ne? Also da verlierst du um 2 Punkte und hast ein 25-Punkte-Spiel. Und ich habe mir den ganzen Spieltag vorher überlegt, stelle ich Higgins oder ihn auf? Und ich habe mich natürlich für den 2-Punkte-Higgins entschieden, ist klar.
Hätte ich aber auch gemacht, also, um ein bisschen Trost zu spenden.
So ist es. Aber also ich finde es überraschend, dass der teilweise noch da ist. Weil ich habe ihn jetzt schon in einigen liegen und der ist nicht mehr überall da auf jeden Fall.
Nee, aber auch in den Top 20, also von der Anzahl wieder weggegangen oder wo er am meisten Fab drauf geboten ist, er auch nicht drin. Also er war wohl, weil der letzte in den Top 20 ist bei $60 insgesamt, also wenn mehrere sogar geboten hatten. Und da muss er also nur bei uns in der Liga noch da gewesen sein, wenn die $53
nicht. Nee, der ist Achter hier, da. In 8 Ligen. In 8 Ligen ging er weg.
Oh, Entschuldigung. Gut, dass du da bist.
Für durchschnittlich $12.
Ja, damit, aber wahrscheinlich waren in den Ligen dann auch einfach noch weniger Fab vorhanden als bei uns jetzt in der Liga. Weil ich glaube, ich hätte auch einfach jetzt alles rausgeballert für einen Elijah Moore. Muss ich tatsächlich sagen. Weil was soll jetzt noch großartig kommen? Vor allem, wenn es halt Packerman Germany, kann man vielleicht kurz dazu sagen, spielt mit mir noch um den Abstieg sozusagen. Also er hat sich da nochmal verbessert. Er ist, glaube ich, der 2 Siege vor mir ist. Also ich müsste ihn noch einholen. Wird jetzt natürlich nicht einfacher. Ja, ansonsten in den höchsten Geboten ein wilder Mischmasch. Also es gibt keinen Spieler, der besonders oft wegging. Dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal die Top 20 der insgesamt ausgegebenen Fabs an. Wer ist dir da so ins Auge gestochen?
Ganz spannend finde ich hier Dontrell Hilliard, den haben viele geholt. Ich weiß nicht, also jetzt ist Peterson ja weg und ich habe damals schon gesagt, als er kam, ich glaube nicht, dass das besonders rosig wird, weil er ist einfach alt geworden. Und Henry macht halt in der Offense schon mehr als andere Running Backs können. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, du stellst einfach einen anderen Running Back rein, wie bei vielen Offens, und die funktionieren trotzdem wunderbar. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wo jetzt der Hype bei Hilliard hinkommt. Ich glaube, er hatte halt relativ viele Receptions, ich meine 10 jetzt im letzten Spiel gehabt, und hat somit ein bisschen die Rolle von, helf mir mal, wie heißt der andere, übernommen?
McNichols.
Genau, McNichols übernommen. Und ja, ich weiß es jetzt nicht, was man von dem Backfield halten soll. Also ich habe da die Finger von gelassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich habe in der Bundesliga ihn, glaube ich, nicht. Ich habe ihn aber auch irgendwo aufgenommen. Ich kann mir vorstellen, also erstmal, ich war einer, der Adrian Peterson oft genommen hat. Ich habe echt gedacht, das könnte was werden. Habe aber auch Gott sei Dank nicht so viel ausgegeben. Also es ist jetzt nicht ganz so tragisch. War mit der Entlassung trotzdem überrascht, war ich davon. Ich hätte zumindest gedacht, dass er die Saison zu Ende spielt da. Ich glaube aber tatsächlich eher, dass das ein Zeichen ist, dass McNichols wieder zurückkommt. Der war ja auch verletzt, angeschlagen, hat letzte Woche nicht gespielt. Ob jetzt Dontrell Hilliard die Lösung da ist, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird so was ganz Ekliges wie bei den Falcons oder sonst irgendwo. Ja, also vielleicht nochmal zur Vollständigkeit halber. Also insgesamt sind $227 erfolgreich ausgegeben worden, im Schnitt $3,7. Das heißt, also in 66 Ligen ist er vom Waiver gegangen. Also wenn man im Schnitt $3,7 ausgegeben hatte, den Shot kann man wagen, da sehe ich überhaupt gar kein Problem. Fall. Das höchste Gebot war oben in der Liste mit drin. Ich gucke nochmal schnell durch. Nee, war nicht. Also nee. So viel wurde dann auch für ihn allgemein, auch in der Spitze nicht ausgegeben, sagen wir es mal so. Gut. Ich suche mir auch noch einen aus. Wir müssen über Cam Newton sprechen. Mm. I'm back, Cam Newton. Hatten wir letzte Woche auch schon bei den Ravens, glaube ich, oder? Ich habe echt gedacht, es müsste eigentlich überall, na, nicht überall weg sein, aber nicht in so vielen Ligen noch da sein. Es ist immer noch in 59 Ligen jetzt weggegangen, also über die Hälfte. Im Durchschnitt $3,1. Er scheint bei den Panthers einfach zu funktionieren. Man kann es nicht anders sagen. Also es war jetzt nicht so verkehrt. Ich will mir das jetzt noch ein zweites und ein drittes Spiel angucken, ob das auch wirklich Bestand hat. Aber er sieht nicht so schlecht aus wie bei den Patriots. Auch sein Arm sieht irgendwie wieder ein bisschen besser aus. Wenn ich der Touchdown passt zu DJ Moore da, der sah meiner Meinung nach echt gut aus. Und auch DJ Moore sah wieder gut aus, was mich persönlich auch freut. ja, was sagst du zu Cam Newton?
Also, ich habe ihn in meiner Liga letzte Woche, glaube ich, schon geholt oder so. Weil ich habe gedacht, sobald er wieder zurück ist, er startet ja jetzt quasi jedes Spiel, wenn er sich nicht verletzt. Also ist das auf jeden Fall, den Shot kann man mal wagen. Und das Playoff-Programm von den Panthers ist auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Habe ich in Erinnerung. Ich gucke gerade parallel nochmal nach. Ich denke halt, der Grund, warum er noch in so vielen Ligen noch übrig ist, ist halt einfach, dass er ein Quarterback ist. Weil ganz viele Mitspieler haben halt einen Herbert, einen Wilson, ja, einen Rodgers.
Ein Superflex wäre das
was anderes. Genau, ist, ja. Es gibt halt einfach super viele. Also man hat halt so acht Spieler, die normale Starter sind. Und klar, die Leute, die jetzt sagen, ich streame einen Quarterback, die würden sich vielleicht überlegen, aber man will ja auch eigentlich nicht zwei Quarterbacks behalten. Im Roster, das habe ich jetzt auch nur als Ausnahme gemacht, weil ich eben Hurts und Newton hatte und wollte mal gucken, wer ist besser, weil ich bin bei Hurts auch nicht sicher war, ob er jetzt dann die Saison noch startet. Er hat zum Beispiel in Woche 17, sehe ich jetzt, gegen New Orleans spielt er. Da haben wir jetzt mit Hurts gesehen, der 3 Rushing-Touchdowns denen eingeschenkt hat. Dass da auf jeden Fall was möglich ist und na gut, Woche 15 und 16 sind Buffalo und Tampa Bay, ist jetzt vielleicht nicht das beste Matchup, aber die werden punkten müssen auf jeden Fall, wenn sie da mithalten wollen, also vielleicht funktioniert es ja trotzdem, ich werde ja, mich dann spontan entscheiden. Was Cam Newton
halt einfach immer noch hat, ist, Entschuldigung, ich wollte hier nicht dazu
sprechen. Ja, alles gut.
Was Cam Newton halt einfach noch hat, ist diese Rushing-Upside, ne? Also selbst wenn er jetzt nicht mehr die 100 Yards im Spiel macht, aber einfach wenn er kurz vor der Endzone steht, da ist halt, da wird halt dann doch nicht mehr so oft auf CMC dann den Ball gegeben oder so, dann da läuft er halt einfach ganz gerne auch selber rein und zerreißt dann sein Trikot.
Genau. Ja, aber das funktioniert ja gut, da können sich Defenses halt noch schwerer drauf einstellen, ja, wenn super, sie so genau. Viele verschiedene Varianten haben, ne? Ob jetzt CMC rennt, ein kurzer Pass oder er ja. Läuft raus und so, das macht es halt einfach unberechenbarer, diese Offense in der Red Zone quasi.
Komm, ein Spieler darfst du noch rausholen.
Mich würde interessieren, wie du Ty Johnson siehst. Der ist auch der Nummer 1, also als Nummer 1 weggegangen mit insgesamt 360 Fab-Dollar beziehungsweise erfolgreichen Bits 230. Das sind 3,3 Bits Fab-Dollar im Schnitt. Und in insgesamt 79 Ligen ging er weg. Wie siehst du seine Rolle, vor allem jetzt, wo Tevin Coleman wieder zurück ist und Michael Carter jetzt ein, zwei Wochen, vielleicht drei Wochen vielleicht fehlt?
Ja, irgendwie genauso wie bei Tennessee oder Atlanta. Ich weiß, das ist, also wenn ich von den beiden mir einen hätte holen wollen, von Ty Johnson oder Tevin Coleman, die waren wahrscheinlich beide auf dem Waiver, dann hätte ich auch eher Ty Johnson genommen, weil er einfach der Receiving Back dann auch da ist. Und wobei ich es nicht so ganz verstehe, weil Tevin Coleman damals bei den Falcons auch ein super Receiving Back war, neben Devonta Freeman. Also, ja, aber bei Coleman ist halt auch einfach, der kann einfach auch nicht verletzungsfrei bleiben. Also das ist, da bin ich mir auch sicher, selbst wenn er jetzt mal ein, zwei Spiele spielt, dann hat er wieder irgendwie eine Zerrung oder sonst irgendwas. Und ja, aber ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe auch nirgendwo drauf geboten bei den Jets. Wenn ich jetzt Michael Carter hätte, dann hätte ich es vielleicht gemacht, um einfach diese ein, zwei Wochen zu überbrücken. Aber ansonsten hoffe ich einfach, dass Carter bald wiederkommt und das da wieder macht. Das sieht nämlich echt ganz gut aus.
Ja, also ich stimme dir zu, Tevin Coleman bei den Falcons damals mit
Devonta Freeman.
Devonta Freeman war einfach ein echt cooles Running Back Duo auf jeden Fall. Das ist richtig viel Spaß.
Ja, und auch mit Kyle Shanahan, ne?
Es hat richtig viel Spaß gemacht, muss man sagen. Aber an die Zeit knüpft er jetzt lang nicht mehr an. Aber ich glaube, dass Tevin Coleman jetzt mehr die Rushing Attempts von Carter übernimmt und Ty Johnson mehr halt in seiner Receiving Rolle bleibt. Aber ich meine, es ist natürlich ein Vorteil, dass in dieser Offense quasi alle drei Running Backs den Ball auch fangen können. Und wir haben jetzt gesehen mit Mike White, kurze Pässe. Jetzt kommt ja auch Zach Wilson wieder zurück. Bin ich jetzt auch mal gespannt, ob er jetzt auch eben diese kurzen Pässe spielt wie Mike White im ersten Spiel. Das war ja eine relativ vielversprechende Taktik, um vielleicht dann Zach Wilson auch mehr Sicherheit zu geben, ne, dass er mehr Completions und so weiter er hat und je mehr die Offense das Feld runterkommt, desto mehr Selbstvertrauen hat er vielleicht und wirft dann nicht mehr so viel Interception oder so. Sein Saisonstart war ja bisher eher mau. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, aber ja, also Coleman und Johnson finde ich dann eigentlich im Vergleich schon deutlich schwächer, wenn Michael Carter wieder zurück ist. Und ich bin von Michael Carter nach wie vor sehr überzeugt, fand ihn auch im Draft eigentlich echt ganz gut und habe mich gefreut, dass er dann in diese LaFleur auf uns gekommen ist eigentlich.
Gut, haben wir die Waiver hiermit abgehakt. Natürlich wie immer, ihr könnt euch die Stats auch selber angucken auf unserer Homepage. Und wir kommen zu den ersten Stories. Du hast auf Discord ein paar gefunden. Lies doch mal vor.
Genau. Die erste ist von, ich würde es jetzt mal Energized nennen.
Hatten wir gestern genau. Auch schon Probleme.
Er hat geschrieben, vor Woche 11 war er seit 11 Spielen ungeschlagen. Da war schon der ein oder andere sehr knappe Sieg dabei und vor allem Matchup-Glück. Nachdem die frühen Sonntagsspiele rum waren, sah es bei ihm dann nicht gut aus und dann kam, wie von dir angesprochen, Austin Eckler mit 38,5 Punkten und hat mich gerettet. Damit konnte ich sogar die 2,64 Punkte von Prescott verkraften. So steht nun die Siegesserie Ich denke übrigens, dass meine Trades ein Hauptgrund für die Siegesserie sind. Mark Andrews für Harris und also für den Patriots Harris und Antonio Gibson für Lockett und Deebo Samuel für Connor und Ruggs. Da hat er ein glückliches Händchen, schreibt er.
Ja, also gerade Deebo Samuel war ja wirklich richtig gut. Wobei James Connor hat er abgegeben. Mhm. Na gut, der war danach ja dann auch ziemlich gut. Aber klar, Henry Ruggs hat halt gar keinen Wert mehr. Also das ist,
ja,
die Trades sind schon wirklich in Ordnung, die er da gemacht hat.
Also ja, ich denke, die waren noch relativ am Anfang, ne, mit Ruggs. Ja. Das kann ja jetzt nicht in den letzten zwei Wochen gewesen sein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und
aber das würde ja auch zu Connor passen. Am Anfang hat man den eher abgegeben, weil er auch einfach noch nicht so durchgeschlagen ist, wie er halt jetzt in den letzten Wochen, wie er es gezeigt hat.
Und ansonsten finde ich das eigentlich klug verstärkt. Gut, Gibson ist jetzt vielleicht noch nicht so überragend, wie ich es jetzt vor der Saison erwartet hatte. Ich habe den relativ oft geholt und bin insgesamt ziemlich enttäuscht.
Der ist halt einfach nicht fit, ne? Das ist das Problem.
Aber
Dak Prescott, ich kann mit dir fühlen, energized. Da habe ich in der Engine Room League aufgestellt und deswegen war auch einer der Gründe. Wahrscheinlich nicht der alleinige, aber ja, Dak Prescott hat einfach auch mal einen Stinker gehabt, wie man so schön sagt. gut, machen wir weiter. Ich habe noch was auf Twitter gefunden von unserem Zuhörer Alligator Milch, der uns ja öfter schreibt. Ich habe die ganze Woche versucht, McLaurin wegzutraden, aber wirklich niemand wollte auf meine Angebote eingehen. Meine Offers, unter anderem McLaurin für Hopkins oder McLaurin plus Burrow für Prescott und AJ Green oder aber auch McLaurin und Patterson für James Robinson und Cortland Sutton. Überall hat er auf Granit gebissen. Er hat nochmal dazu geschrieben, er spielt in der CFFC Regionalliga Ost 2, also Grüße an seine Mitspieler. Er hat ihn nicht wegbekommen. Weil ich es vorhin schon angeteasert hatte, ich habe ihn wegbekommen noch vor zwei Wochen. Habe dafür DJ Moore bekommen, bin damit eigentlich auch ganz glücklich, auch wenn McLaurin jetzt ein gutes Spiel hatte letzte Woche. Aber die Matchups für die, jetzt hätte ich fast wieder Redskins gesagt, für das Washington Football Team, werden tatsächlich nicht sehr, sehr viel besser in den nächsten Wochen. Und da fühle ich mich persönlich mit DJ Moore und jetzt auch mit Cam Newton an seiner Seite ein bisschen sicherer. Und ja, ist manchmal so, Alligator-Milch. Man kann es nur probieren und du hast es anscheinend probiert. Was willst du da machen? Und McLaurin wird trotzdem seine Punkte machen. Wir haben meiner Meinung nach, wenn man gegen schwere Gegner spielt, dann muss man ja auch viel werfen, wird auch viel in seine Richtung gehen, dann wird er auch seine Punkte machen. Hast du was zu ergänzen?
Ja, nee, also ich habe vor ein paar Wochen versucht, für McLaurin zu traden, also und wollte Godwin abgeben, weil Godwins Matchups haben mir auch nicht gefallen und McLaurin war einer der wenigen, wo ich tatsächlich auch in Trade-Gespräch kam, wo man ein bisschen verhandelt hat. Hat dann aber letztlich nicht geklappt. Ich weiß immer noch nicht, ob ich damit zufrieden sein soll, weil Godwins Rolle bei den Bucks, wenn AB wieder zurück ist, ist halt auch schwierig, sage ich jetzt mal. Weil halt der Target-Share, vor allem mit Gronk auch wieder zurück, einfach unkonstant ist. Aber ja, wie gesagt, ich finde jetzt McLaurin nicht so schlimm wie ihr beide, aber es hängt halt auch immer von den Angeboten ab. Wenn ich jetzt sehe, was die Angebote waren, hätte ich jetzt auch nicht jedes angenommen, aber man muss einfach mal gucken, ob man einen tradefreudigen Mitspieler findet und dann muss man halt gucken, ob man auf eine Linie kommt und wenn halt nicht, dann ist es so, muss man halt gucken. Ja, aber ist dann einfach blöd gelaufen.
Genau, ich wollte auch nicht sagen, dass McLaurin schlimm ist, ich mag den total gerne. Aber es geht mir einfach jetzt, also für mich war es ja jetzt, es ging mir um Woche 12 bis 14, weil ich da die Siege brauche. Mhm. Und da wollte ich lieber bessere Matchups haben und habe deswegen versucht, gleichwertige Spieler mit besseren Matchups zu finden. Ja, du hast noch was vom Discord-Chat.
Genau. Timo schreibt, dass, also er ist Vikings-Fan, schreibt, er ist als Führender 8-2 in die Woche 11 gegangen und in Woche 11 ging es gegen den Zweiten dann. Er konnte mit Hilfe von Hurts, Mixon, Dalvin Cook und der Patriots Defense, hat ja insgesamt einigen Leuten, glaube ich, viel Freude bereitet. außer dir natürlich als Falcons-Fan.
Das ist okay.
hat er geschrieben, hat er deutlich gewonnen und steht jetzt 9-2. Außerdem hat er noch seinen zweiten Trade gemacht. Er hat nämlich Hopkins geholt als Ersatz für Robert Woods, der Season-Ending ist, und hat Michael Carter dafür abgegeben. Wir wissen nicht genau, wann der Trade war, ob da schon raus war, dass Michael Carter jetzt ein paar Spiele verletzt ist. Aber du hast ja auch in der Aufnahme gestern schon mal, haben wir darüber schon mal gesprochen, und da hast du ja auch gesagt, Hopkins ist ja auch gerade ein bisschen verletzungsanfällig und da weiß man halt auch nicht, okay, zumal Hopkins jetzt ja noch die Bye-Week hat, ob er dann in der Woche nach der Bye-Week überhaupt dann spielt, das wissen wir jetzt halt auch noch nicht, deswegen mal gucken. Und ja, also das hat er geschrieben, möchtest du dazu noch was ergänzen?
Nur ganz kurz, also jetzt müsste man wahrscheinlich eher Adrian fragen als mich, aber ich glaube tatsächlich, dass die Kyler Murray und DeAndre Hopkins die letzten zwei Spieltage geschont haben, auf die Bye-Week gewartet haben und jetzt danach wieder voll angreifen. Sie konnten sich es mit dem Rekord auch einfach ein bisschen erlauben. Ich glaube, bevor sie da irgendwie beide noch weiter gefährden und für größere Verletzungen reinstellen, war das bestimmt der Take, aber da ist nur eine Vermutung.
Ja, aber hat ja Adrian auch mehr oder weniger so ähnlich gesagt. Also,
Okay. Ich hab heute noch nicht gehört. Oh, jetzt oute ich mich. Ja, schön. Soll ich mal zwischendurch, dann machen wir schön abwechselnd, würde ich das, was mich per DM noch erreicht hat, unser lieber Mitspieler und auch sehr aktiver Twitter-User, Puppenkiste, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in seiner Liga ein Mitspieler ist, der sehr, sehr aktiv auf Waiver und bei Trades war. Und ich würde jetzt trotzdem, auch wenn wir es gestern, das war der einzig positive Fall, wir können es ja mal kurz schildern, dass das gestern nicht so geklappt hat, weil das war sehr durcheinander, weil da wirklich sehr viel passiert ist. Ich habe mir das jetzt heute noch mal ein bisschen ordentlicher aufgeschrieben und würde gerne dir einfach noch mal den Kader vorlesen nach dem Draft und dann, wie er jetzt aussieht. Und dann einfach nur ganz schnell, ich weiß, das hört sich dann nach vielen Namen an, das könnt ihr aber gerne nochmal nachlesen. Ich schreibe M2P an, so ist nämlich, so heißt nämlich der Spieler, dass ihr das dann auch nochmal auf Twitter nachlesen könnt. Er hat nämlich viele Trades eingefädelt. Gut, also sein Draft-Team war Runde 1 bis 3 ist er auf Running Back gegangen, hat sich Saquon Barkley, Najee Harris und Chris Carson geholt. Gut, bei Chris Carson wissen wir alle, was mittlerweile los ist, aber wir wissen auch alle, was bei den anderen beiden los ist, weil Saquon Barkley ist auch wieder zurück und ich glaube, die beiden zusammen hätte man jetzt gerne im Team. Najee Harris und Saquon Barkley. In Runde 4 hat er Amari Cooper genommen, dann seinen Tight End, TJ Hockenson. Danach viermal Wide Receiver, Adam Thielen, Brandon Cooks, Juju Smith-Schuster und Michael Pittman. In Runde 10 hat er sich Tom Brady als seinen Quarterback geholt, dann nochmal Wide Receiver mit Jacoby Myers. Und dann in Runde 12 und 13 Kicker und Defense, Jason Sanders und die Miami Dolphins Defense. Und als letzten noch, über den haben wir heute auch schon gesprochen, Tevin Coleman ins Team geholt. So, hört sich erstmal wie im Durchschnitt Draft-Team nach dem Draft.
Ja, also ich finde, wie gesagt, ein bisschen dünn auch Wide Receiver, was halt daran liegt, dass man halt in den ersten drei Runden einen Running Back genommen hat, aber insgesamt relativ solide. Oder gut.
Ja. So, jetzt wie sein Team heute, wobei Stand heute habe ich nicht geguckt, aber wo er es mir geschickt hat von vor zwei Tagen, da war sein Team so und da war ja schon die Trade-Deadline, also ich glaube, da hat sich nicht mehr viel verändert. Tom Brady ist immer noch auf Quarterback. Als Running Back hat er auch noch Najee Harris. Dazu aber jetzt Joe Mixon. Und jetzt kommt eigentlich das Überraschende. Er hat auf Wide Receiver plötzlich richtig aufgeladen. Er hat Devonta Adams da plötzlich stehen und Justin Jefferson. Bei dem Tight End ist er bei TJ Hockenson durch dick und dünn mit ihm gegangen. Das ist ja eine Berg- und Talfahrt mit TJ Hockenson. Dann für die Flex-Position hat er noch DK Metcalf, also noch einen starken Wide Receiver, sich besorgt. Auf Kicker hat er mittlerweile Tyler Bass. Und bei den Defense die Tennessee Titans. Noch dazu hat er aber weiterhin Barkley behalten können. Also obwohl er die vielen guten Wide Receiver sich geholt hat, hat er es geschafft, ihn im Kader zu haben. Der sitzt jetzt gerade bei ihm auf der Bank. Wird bestimmt aber noch eingewechselt diese Woche. Dann als Backup für ihn noch Devonta Booker, jetzt wahrscheinlich die letzten Wochen gehabt, als er verletzt war. James Robinson immer noch im Team. Nee, den hat er nicht beim Draft gehabt. Ne? Genau, den hat er sich auch noch dazu geholt. Und Emmanuel Sanders und die Colts Defense. Auf IR hat er auch noch Julio. Also das hört sich schon sehr, sehr stark an und seine, sein Rekord ist mittlerweile auch bei 9-2, also er macht richtig gut Punkte, ist auch bei den Points vor bei 1321 Punkten, also wirklich, wirklich stark, wie ich finde. Mhm. Und jetzt wollen wir uns trotzdem die Trades nochmal ein bisschen angucken. Das muss ich mal ganz kurz auf meinem Handy umblättern sozusagen, weil ich mir das da notiert habe. Heute während der Arbeitszeit darf man gar nicht so sagen. Aber ich glaube, von meiner Arbeit hört hier keiner zu. Wenn doch, schöne Grüße auf jeden Fall. Und behaltet es für euch. Gut, wir fangen an. Sein erster Move war, er hat Juju Smith-Schuster abgegeben und hat sich dafür Laviska Shenault geholt. Wir merken uns, den habe ich eben nicht vorgelesen, der ist also auch schon nicht mehr da. Der nächste Move war, er hat sich Corey Davis geholt für Sterling Shepard und dem Laviska Shenault, der eben sich ertradet hatte. Das war innerhalb von einem Monat ungefähr. Dann vier Tage später hat er sich Joe Mixon geholt, den er jetzt auch noch im Kader hat. Dafür Damian Williams, wie heißt er so? Damian Williams von den Bears?
Ja, von den Bears, Damian
Williams. Genau. Und Corey Davis, den er sich vorher ertradet hatte, auch wieder abgegeben. Also hat jetzt dadurch Joe Mixon bekommen. Dann hat er plötzlich den Devonta Adams gekriegt und Josh Jacobs musste dafür abgeben, Joe Mixon, den er sich vorher wieder ertradet hatte, also eine sehr, sehr interessante Taktik, die er fährt. Amari Cooper hat er abgegeben und Zach Ertz. Dann hat er sich Nick Chubb ertradet, dafür Josh Jacobs und JD McKissick abgegeben. Und James Robinson hat er auch sich nochmal zurückgeholt wieder, dafür hat er Chris Carson abgegeben. Daryl Williams von den Chiefs und Pat Freiermuth. Die hat er sich übrigens, das hat er mir nochmal geschrieben, über einen Waiver geholt, Pat Freiermuth. Also er hat, vielleicht kann man das mal zwischendurch ganz kurz sagen, also er hat mir auch ein bisschen seine Taktik beschrieben. Er hat einfach ganz oft 2-1, 3-1 Trades gemacht, um sich in der Spitze zu verstärken. Hat damit seine Kaderplätze wieder ein bisschen freier gelassen, um dann wieder Waiver aggressiv Spieler sich da zu holen und die dann wieder in Trades einzubinden. Also das ist seine Taktik. Ich habe gestern schon zu dir gesagt, ich werde das nächste Woche, nächstes Jahr in einer Liga auf jeden Fall auch mal probieren. Dann kam ein richtig großer Trade. Da hat er sich Emmanuel Sanders geholt, DJ Moore und Justin Jefferson, den er jetzt auch noch hat, hat abgegeben dafür Adam Thielen, Brandon Cooks, Sterling Shepard und Jacoby Myers. Alles Spieler, die er auch jetzt nicht nochmal in sein Team wieder zurückgeholt hat. Und der letzte Trade, der war am 19. November, also kurz vor der Trade-Deadline auch. Da hat er sich dann DK Metcalf und Joe Mixon nochmal, also DK Metcalf das erste Mal und Joe Mixon nochmal wiedergeholt. Dafür abgegeben Adrian Peterson, was jetzt ein ganz guter Move war. Also er hat auch immer ein gutes Näschen irgendwie. Jameson Crowder abgegeben, DJ Moore und Nick Chubb. So, ich bin durch. Ich glaube, es war ein bisschen nachvollziehbarer als gestern, als ich es probiert habe. Sebastian, was sagst du allgemein zu der Taktik? Ich glaube, wir auf die einzelnen Trades können wir nicht eingehen. Yeah. Das wäre jetzt Quatsch, aber zu der Taktik, was sagst du dazu?
Ich glaube halt, dass es nicht in jeder Liga funktioniert, weil du brauchst halt schon eine Liga oder halt vor allem die Mitspieler, die da mitmachen. Weil ich hatte jetzt mal gehört von so einer Fantasy-Experten-Webseite, sage ich jetzt mal, wo es darum geht, okay, wie kann ich es schaffen, dass Trades besser funktionieren? War einer der Tipps, tradet nicht 2-1 oder gar 3-1, weil das nehmen die meisten nicht an, weil die wenigsten sind drauf, oh, ich brauche wirklich Breite im Kader, was zwar manchmal wirklich sinnvoll wäre, aber die meisten gucken halt wirklich auf ihre Starspieler und wollen die halt auch behalten. Ich glaube, du hattest letzte Woche, gestern das erzählt, von wegen, die Spiele, die du auch hast, wirst du eigentlich sehr gerne auch behalten und bist eigentlich, also du willst sie dann pflegen und hegen, hast du gesagt. Und willst
sie eigentlich, das ist so ein psychologisches Ding einfach, ja, ne? Immer das, was man besitzt, ist irgendwie schwerer loszulassen, als das, was man bekommen könnte. Das ist, ja.
Genau, und ich glaube, deswegen sind solche Trades einfach schwierig, weil die meisten eben sagen, wenn ich einen Starter abgehe, will ich halt auch einen ungefähr gleichwertigen Spieler haben, wenn nicht sogar halt besser, ne, weil man sich ja immer gerne einen Vorteil sieht oder wirklich einen Vorteil daraus ziehen will. Dementsprechend sind solche Trades halt wahnsinnig schwierig zu machen und deswegen weiß ich nicht, wie gut die Taktik in anderen Ligen funktioniert. Ich bin hier erstaunlich überrascht, vor allem teilweise der Jefferson und der Adams Trade, kann man jetzt noch kurz dazu sagen, fand ich zum Beispiel sehr günstig. Also für den Gegenwert, den er dann letztlich geboten hat, hätte ich die beiden nie abgegeben. Unabhängig jetzt davon, ob es jetzt Dreier-, Vierer-Trades oder sonst was ist, aber einfach fand ich jetzt insgesamt, wenn man die Qualität quasi mathematisch oder den Value jeweils aufsummiert, finde ich es auch noch nicht gleichwertig. Also, weiß nicht, ich finde, der hatte da viel Glück dabei, aber keine Ahnung, vielleicht, also ich versuche auch nicht so viele Trades einzufädeln, wie er jetzt, wo man sagt, jetzt jede Woche mache ich jetzt an jeden Mitspieler ein Angebot oder so. Das mache ich nicht, weil da muss ich mir immer selber gut überlegen, will ich den Trade auch wirklich durchziehen oder nicht. Ja,
es ist halt, ich finde es halt erstaunlich, wie oft er auch Spieler immer wieder hin und her getradet hat. Also ja. Er hat sich ja manche Spieler mehrmals geholt, die auch natürlich logischerweise dadurch auch mehrmals wieder abgegeben. Und das ist halt das, was ich mit dem psychologischen Effekt meinte. Er kann das anscheinend komplett ausblenden. Bei mir ist das so, oh, jetzt habe ich endlich Devonta Adams oder was weiß ich. Ja, den behalte ich jetzt. Oder da muss jetzt ein Riesenangebot kommen, ne? Aber er hat, okay, Devonta Adams hat er jetzt nicht wieder abgegeben, aber Joe Mixon zum Beispiel hat er ja 2-3 Mal hin und her geschoben. Ja, da ist anscheinend wenig Bezug dann zu den Spielern an sich. Das ist wahrscheinlich dann auch einfach eine Charakterfrage. Ich kriege das nicht so gut hin. Ich versuche es zwar, weil ich glaube, man verbaut sich dadurch auch einiges, wenn man immer so dran festhält. Aber also der Erfolg, klar, du brauchst die Leute, die da mitmachen, ne? Aber der Erfolg, was er jetzt für ein Team hat, wie er da steht mit 9-2, mit den Punkten, also da gibt es ja nichts zu kritisieren, wirklich gar nichts. Ne? Höchstens ja, dass ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. Aber wie du schon sagst, man muss halt einfach auch die Spieler, die Mitspieler haben, die da mitmachen.
Ja.
Vielleicht ganz kurz gesagt, das ist die AFFC Regionalliga Süd 2, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber habe einige Zeit da drin verbracht heute. Ja, es ist interessant zu sehen. Ich bin gespannt, ob er auch noch ein Champions-League-Rennen noch oben mitspielen kann, weil die Punktzahl ist schon nicht so verkehrt.
Ja, vielleicht noch ein letzter Satz von mir noch dazu. Ich finde halt, mit Trades kannst du halt wirklich deinen Kader wirklich verbessern, weil ich finde immer im Draft selber muss man natürlich viel Glück haben, dass man jetzt einen Deebo Samuel oder einen Pittman oder einen Cup findet. Aber sonst, wo du jetzt halt selber was machen kannst, sage ich jetzt mal, ist halt wirklich durch Trades versuchen, okay, ich sehe den und den Spieler, ich glaube, der hat abseits zum Beispiel, einige Leute haben vielleicht Michael Carter getradet. Das war vielleicht am Anfang der Saison sinnvoll. So kannst du halt dein Team wirklich verbessern. Also jetzt gerade nochmal an die Zuhörer, die jetzt vielleicht noch relativ neu sind. Da kann man halt wirklich was machen. Klar, man kann sich vielleicht auch verschlechtern, weil wenn eine Seite sich verbessert, verschlechtert sich die andere Seite meistens. Aber wenn du ein gutes Gefühl dafür kriegst und vielleicht auch einfach mal Lust hast, zu sagen, okay, ich probiere jetzt einfach einiges aus, dann kann man halt mit Trades definitiv was erreichen, sein Team viel besser machen. Ja, das ist einfach nochmal als Tipp von meiner Seite.
Genau, auch da müssen wir eigentlich, also gerade ich, weil ich es öfters angekündigt habe, mich mal entschuldigen, es war eigentlich für diese Saison auch angedacht, eine Trade- und Waiver-Rookie-Guide-Folge zu machen. Die macht jetzt natürlich wenig Sinn, die noch rauszuhauen, aber das haben wir zeitlich, ich meine, wir machen das auch tatsächlich alles nicht hauptberuflich, sondern als unser Hobby, das haben wir einfach nicht hinbekommen, beziehungsweise ich nicht hinbekommen. Dafür entschuldige ich mich, die wird es aber auf jeden Fall entweder kurz vor Season Start nächstes Jahr geben oder direkt am Anfang der Season. Ich glaube, in der Offseason macht das nicht viel Sinn, weil bis dahin vergisst man dann auch vieles wieder und das habe ich mir aber schon fest im Kalender eingetragen. Und um das jetzt komplett abzuschließen, M2P, ich habe nochmal eben nachgeguckt, während du geredet hast, ist auf Platz 81 in dem Champions League Race mit seinen 1321,6 Punkten. Also da geht auch noch was. Gut, du hast, glaube ich, noch eine,
ja, Frage, genau, eine
Story vom Discord, ne?
Kurze Frage von Efrene, würde ich sagen. Eine Story aus der AFC Regionalliga West 7. Ich bin mit den zweitmeist erzielten Gesamtpunkten, das sind ja immer diese Points vor, die man da in der Tabelle findet, hinter den Records, in meiner Liga 3 und 8. Am Spieltag 11 hätte ich alle anderen in der Liga mit 140 Punkten geschlagen, außer seinen Gegner, der hatte Jonathan Taylor und Mixon. Also.
Ja. Das ist, ja, wenn ich ganz, ich kann es ganz kurz machen, das passiert jede Woche zig Fantasy-Spielern. Das ist leider, was heißt leider, es ist auch der Reiz dabei. Wir spielen halt Matchup und nicht Bestball sozusagen, wo es nur auf die Punkte drauf ankommt. Und das gleicht sich meiner Erfahrung nach eigentlich über eine Saison hinweg meistens aus. Wenn nicht über zwei Saisons dann. Vielleicht hat man mal eine Scheiß-Saison, aber in der nächsten Saison wird es dann meistens besser. Also nicht aufstecken, es ist ärgerlich, klar, aber man kann dagegen nichts tun.
Ja, ich gucke auf diese Points vor eigentlich auch immer ganz gerne, weil ich finde es einen ganz guten Vergleich, wirklich zu sehen, okay, was ist das stärkste Team, weil es halt die meiste Zielpunkte hat. Gut, man muss daran wissen, ist, wenn man jetzt, wie ich jetzt, einen Elijah Moore nicht aufstellt, zählen die Punkte jetzt natürlich nicht dazu, sondern es sind nur die
man. Aber du kannst ja auch bei Max-Points vorgucken.
Ja, das kann man natürlich auch. Also ja. Ich glaube, das geht nur auf der Webseite oder in der App.
Das geht auch in der
App. Habe ich das noch nicht gesehen, aber es geht sicherlich irgendwo. Aber trotzdem, ich finde, das gibt einem einfach nochmal ein bisschen besseren Eindruck als der Record. Ich hatte auch mal spaßeshalber so nach der Hälfte der Saison geguckt, wie es in meinen Ligen aussah. Und da hatte ich tatsächlich, in der Hälfte der Ligen war ich Erster und in der anderen Hälfte war ich irgendwie 8., 9., 10. oder sowas. Und da war es halt auch so, in einer Liga, in der Downset-Talk-Liga zum Beispiel, da war ich halt Erster nach Records und 8., glaube ich, nach Points vor. Also schon ein starker Unterschied nach 7-8 Spielen. Bei ihm ist es jetzt zum Beispiel jetzt andersrum. Das kann immer mal wieder passieren. Es muss sich nicht über die Saison ausgleichen, was du gerade gesagt hast, aber es kann halt sein, wenn du jetzt gerade mehrere Ligen spielst, dass sich das halt, dieses Glück-Pech halt sich über die verschiedenen Ligen dann irgendwie ausgleicht. Deswegen spiele ich auch gerne relativ viel Ligen, damit ich halt noch größere Chancen habe, irgendwie mal in die Playoffs zu kommen oder sonst was.
Genau, ich meine auch nicht, dass sich die Points vor mit dem Record ausgleicht, sondern eher, dass man Matchup mal mit einem Punkt verliert und dann auch Matchup mal mit einem Punkt gewinnt. Also es geht natürlich auch mit 80 Punkten, muss nicht immer mit 140 sein. Genau, ja. Ein letzter Satz. Ich bin übrigens bei Points Against in der Bundesliga Erster. Das ist viel schlimmer als alles andere, weil da weißt du auch, dass du oft knappe Ergebnisse hattest. Gut, wir sind durch mit unseren Storys und Fragen und wir kommen jetzt zu unserer Hörerliga.
Mhm. Genau.
Wenn du bereit bist, natürlich.
Ich bin bereit.
Sehr schön. Ich bin gespannt vor allen Dingen. Oh, gespannt, sagt der Herr Templer Lohr auch immer. Ich bin gespannt.
So, fangen wir mal kurz einen Exkurs an, weil die Liga ist ja etwas anders als jetzt unsere Downset Talk Liga, zumindest von den Settings her. Es sind ja zum Beispiel 14 Mitspieler, nicht nur 12, wie wir es meistens haben. Und es gibt zwei Divisions. Also, um das nochmal kurz zu machen, in der Division, ich weiß jetzt nicht genau, wie das hier genau ist, aber normalerweise in der Division, du spielst zweimal gegen die Spieler aus deiner Division und in dem Fall vielleicht geht es nicht ganz auf, meistens einmal noch gegen die andere Division. Und es kommt halt immer der Erste aus der Division weiter, also die beiden Division-Führer quasi, so wie in der NFL auch die beiden Division-Sieger quasi in den Playoffs kommen. Und dahinter gibt es dann halt quasi Wildcards. Hier sind es halt 6 Leute kommen in die Playoffs. Das heißt, es gibt noch 4 Wildcards und die können sich dann verteilen. Also es kann sein, dass jetzt aus der einen Liga dann 5 Mitspieler drin sind und aus der anderen Division dann nur einen. In dem Fall ist es eigentlich auch ganz interessant. Ich habe mir das ja auch mal markiert, verschiedenfarbig, damit ich das nochmal besser sehe. Christoph Kröger ist nämlich Führender in seiner Division mit 9 und 2 und damit auch Führender in der gesamten Liga. Aber der 3., 4., 5., 6., 9. und 12. sind auch in seiner Division. Also aktuell kämen 5 Spieler aus seiner Division in die Playoffs und nur einer aus Adrian Frankes Division. Nämlich der 2. Flieflicker, der steht 8 und 3. Ich gehe nochmal kurz die Namen durch. In Christoph Krögers Division sind es dann noch Muckbär mit 8 und 3, Preditz 7-4, Svensson 6-5, LD Rams auch 6-5 und dann kommt Adrian Franke, Zweiter in seiner Division, Siebter insgesamt mit 5 und 6. Dann kommt unser Daniel von unserem Downside Talk Fantasy Football Team, der steht auch 5-6 und spielt auch in Adrians Division, ist also quasi mit Adrian punktgleich und beide kämpfen noch um die Wildcards und sind beide ein Sieg zurück. Auch ein Sieg zurück ist Loki, wieder aus Krögers Division und dann kommen Kerstin und Cristiano P7, die beide 4 und 7 stehen, aus Adrians Division, Rendark eben noch der letzte von Krögers Division und Wolmaran, den man ja auch häufiger mal hört, Vorjahressieger, glaube ich, oder Bundesliga-Sieger, weißt du das noch?
Ja, ist unser erster Bundesligameister.
Genau, steht 3 und 8.
Und Champions League-Teilnehmer auch.
Ist also auf Platz 13 und Jan Hawks ist letzter mit 3 und 8. Also Bäumeran und Jan Hawks haben keine Chance mehr und die 4 und 7 Teams, glaube ich, wird es auch dünn. Aber die 5 und 6 Teams, die nur einen Sieg zurück sind, ich denke, die haben noch eine realistische Chance für die Playoffs. So, ich bin das jetzt ein bisschen anders angegangen als die Ligenpräsentation davor, weil wir jetzt hier einen klaren Favoriten oder einen klaren Spieler haben, den wir hier jetzt gerne vorne sehen wollen oder gerne näher beleuchten wollen, sage ich jetzt mal. Nämlich den guten Daniel. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, wie es bisher verlief. Er hat erste Woche verloren, zweite Woche gewonnen, dritte Woche gab es den Showdown gegen Adrian. Das habe ich mir auch genau angeguckt. Er hat 80 mit 80 Punkten zu 96 Punkten verloren. Dabei hatte er Wilson aufgestellt, Joey Mixon und Damien Harris. Wilson hatte 16 Punkte, Mixon 9 und Damien Harris nur 2 Punkte. Das hat ihn dann halt doch schon einige Punkte gekostet und haben halt eben dazu beigetragen, dass es nur 80 Punkte sind. Wenn ich es richtig gesehen habe, waren auch beide unter Median oder zumindest auf jeden Fall Daniel war auch unter Median, also hätte er auch gegen die meisten anderen wahrscheinlich verloren mit der Punktzahl. In Woche 4 und 5 hat er ebenfalls verloren und dann gab es so eine kleine Winning Streak von 4 Siegen. Er hat nämlich in Woche 6, 7, 8 und 9 ebenfalls gewonnen. In Woche 8 hat er gegen Christoph Kröger gespielt und hat mit 105 zu 62,56 gewonnen, also auch sehr deutlich. Und da würde ich sagen, lag es vor allem an Christophs Team, der halt nur 62 Punkte gemacht hat. Er hatte Kirk Cousins mit 12, McLaurin mit 5, Noah Fant mit 1,8, Justin Jefferson mit 3,1 und Allen Robbins mit 3,6 Punkten. Zu den genaueren Scoring-Settings komme ich gleich nochmal später, wenn wir die Teams beleuchten. Wie gesagt, in Woche 9 hat er dann gewonnen und die beiden letzten Spiele hat er jetzt verloren. Das hat ihm jetzt natürlich für die Playoff ein bisschen geschadet und eine kleine Vorschau für die nächsten Wochen. In Woche 12 spielt er gegen den aktuell vierten Prediz. Und da gibt es auch den absoluten Showdown, wo Adrian und Christoph gegeneinander spielen. Also da bin ich auch mal gespannt. Da werdet ihr vielleicht auch in der aktuellen Folge ein bisschen was drüber hören oder zumindest in der nächsten dann. Oder auf Twitter lesen. Also die geben es ja immer gerne bekannt, wenn sie gegeneinander spielen, wie das ausgegangen ist. Und in Woche 13 spielt er dann gegen den aktuell letzten Jan Hawks. Also da hat er dann vielleicht eine ganz gute Chance, noch einen Sieg einzustreichen.
Ja, nimm erstmal einen Schluck, richtig. Wenn man so viel redet.
Nee, also fand ich schon ganz interessant, dass er jetzt quasi einmal verloren und einmal gewonnen hat gegen die beiden. Im Vergleich kommen wir gleich noch zu. Soll ich weitermachen oder möchtest du dazu noch irgendwas sagen?
Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich habe Michael nur angeschrieben, dass er mir mal die Einlog-Daten gibt, weil der liebe Daniel spielt ja mit unserem DST-Fan-FUBL Account, damit du dir die Liga vorbereiten kannst, weil ich mal wieder nicht so viel Zeit hatte wie du. Dankeschön nochmal. Danke, danke. Genau, ich kann nur sagen, ich weiß nicht, hast du auch den Draft dir angeguckt?
Den Draft hatte ich mir jetzt nicht nochmal genauer angeguckt, weil ich wollte ihn jetzt nicht nochmal analysieren an der Stelle, genau. Weil den konnte man ja auch live, glaube ich, verfolgen sogar da nochmal die ganzen Stimmen zu mitnehmen. Und man kann ihn ja tatsächlich auch auf unserer Website sehen, wenn man auf die DST-Hörerliga geht. Und dann gibt es da so ein Feld mit neuen Quadraten, sage ich jetzt mal, Kacheln, ja. Wie auch immer. Und wenn man da drauf geht, sieht man dann den gesamten Draft.
Genau, weil ich war nämlich mit ein paar Leuten vom Fantasy Football in einem Zoom-Call, so wie wir jetzt gerade, oder war es im Chat, ich weiß nicht, auf jeden Fall mit ein paar hatte ich mich unterhalten, während der Live-Draft war. Unter anderem nehme ich auch den LD Rams. Mhm. Und wenn du da mal reinguckst, der hat ja ein bisschen für Aufregung damals im YouTube-Channel dann auch gesorgt und so, wo die Leute dann wirklich gesagt haben, was, an 1-6 Travis Kelce, an 2-7 Darren Waller und dann direkt an 3-1 Patrick Mahomes. Darauf wollte ich nur kurz eingehen. War nämlich ganz interessant, weil wir so ein bisschen ihn beraten haben, er aber dann trotzdem mal alles anders gemacht hat und dann so ein Team hatte und eigentlich wurde da schon alles abgeschworen und jetzt steht er halt mitten in den Playoffs momentan. Das wollte ich einfach nur kurz erwähnen. Also Grüße, Lukas, an dich. Von da mehr kann ich wirklich nicht zu der Liga sagen und du darfst gerne weitermachen.
Also ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder, das war etwas verrückt. Da waren auch die beiden echt ein bisschen schockiert, dass man so agiert. Aber ich finde, man kann durchaus auch mit zwei Titans spielen, wenn die so gut sind und ihn auf die Flex stellen. Ich meine, ist durchaus eine valide Option und man darf ja nicht vergessen, in der Liga gibt es nur einen Running Back. Also nur eine feste Running Back Position, die man besetzen muss. Das heißt, man ist jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, jetzt zwei Top Running Backs zu haben, wie es jetzt bei uns ist. Da kann man dann ein bisschen lower auf Running Back gehen. Interessant ist, jetzt wo ich den Draft gerade offen habe, ich sehe, er hat an 4-3 auch Gus Edwards genommen. Also und den.
Ja, also und dann kommt ja der erste Running Back wieder in Runde 9. Also sein eigentlich erster Running Back, den er überhaupt aufstellen konnte. Weil also, dass er jetzt trotzdem 6-5 steht und in den Playoffs drin ist, also zeugt schon von zumindest viel Aktivität.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, er hat sich dann auf dem Waiver Wire, denke ich, bedient, weil Trades gab es insgesamt gar nicht so viele. Und ich habe mir jetzt sein Team nicht genau angeguckt, muss ich jetzt dazu sagen. Weil, wie gesagt,
war jetzt der auch Fokus, nur, weil mir das gerade wieder einfiel.
Also. War eben eher auf dem Team von Daniel. Bisher gab es nämlich 5 Trades in der Liga, finde ich jetzt durchschnittlicher Wert, also in manchen Ligen gibt es eher so Richtung 9-10, es gibt aber auch Ligen, wo es nur 1-2 Trades gibt, also würde ich sagen, relativ durchschnittlich. Daniel war an keinem einzigen beteiligt, dafür Christoph an 2 und Adrian an einem, die sind aber alle schon länger her, also über 2 Wochen her, deswegen gehe ich da auch nicht näher drauf ein, weil es immer schwierig zu vergleichen, was halt vor einem Monat war. Das größte Waiver-Wire-Target von Daniel war dann Daryl Williams, also der von den Chiefs, für $32. Den hat er sich vor 2 Wochen geholt. Finde ich dann doch relativ viel. Es war aber nicht sein bester Waiver-Wire-Spieler, den er geholt hat. Nämlich, er hat vor genau einer Woche Cam Newton geholt für $0. Also kostenlos hat er da ein richtiges Näschen gehabt und sich ihn geholt. Und
hat er vorher gestreamt?
Nee, er hatte, Russell Wilson bisher als Quarterback. Also
da kann man tatsächlich nach den letzten 2 Wochen drüber nachdenken, ob man da doch nochmal jemand anders sich holt.
Denke. Genau, also ich denke halt, während Russell Wilson ausgefallen ist, hat er wahrscheinlich gestreamt, aber jetzt kann man halt sich angucken, okay, wer hat das bessere Matchup und den spiele ich, je nachdem, wie sich das jetzt auch bei Wilson entwickelt, kann man für die Players vielleicht auch gucken. Genau, also es ist, wie gesagt, jetzt kommen wir zu den Teams, zu den 3 Teams noch zum Abschluss. Es ist eine 0 Half-Point PBR-Liga, wie jetzt eigentlich alle im Downset-Talk-Universum. Wie gesagt, eine 14er-Liga, deswegen muss man jetzt auch die folgenden Kader, vor allem die letzten Beispiele, die ich da habe, die sind dann doch von der Qualität weniger als jetzt zum Beispiel in der 2. Bundesliga, was eben daran liegt, eine 14er-Liga mit 2 Teams mehr, da verwässert das alles einfach
ein bisschen. Gut, dass du sagst, ja.
ansonsten ein Quarterback-Start, ein Running-Back-Start, ein Wide-Receiver und ein Tight-End-Start. Dazu kommen dann noch drei Flex, wo man eben Wide Receiver, Running Back, Tight End noch aufstellen kann. Also so ist das aufgebaut, keine Kicker, keine Defense. Und das sind dann 7 Starter. Ich weiß nicht, haben wir, glaube ich, auch mit Kicker und Defense haben wir 7. Nee, haben wir 8 Starter, glaube ich.
Nee, da haben wir sogar 9.
Ah, 9 sogar. Aber in dem Fall, wenn man jetzt die Kicker-Defense rauslässt, sind es halt tatsächlich trotzdem nur diese 7 Starter, sage ich jetzt mal. Soll ich dann starten? Also wir haben jetzt wieder, obwohl jetzt Peter nicht da ist, machen wir wieder diesen Dreiervergleich von letzter Woche, wo wir eben Punkte vergeben von 3, 2, 1 Punkten für die einzelnen Spiele. Also ich mache jetzt eine Positionsgruppe, gehe die Quarterbacks durch, dann vergibst du Punkte und dann vergebe ich Punkte, weil jetzt Peter nicht dabei ist, damit es ein bisschen auch Abwechslung gibt. Hört ihr dann nochmal meinen Input dazu und ich glaube, das war jetzt verständlich, hoffe ich.
Ja, wir gehen ja also jetzt, so wie letzten Mal, da auch nicht auf jeden Spieler ein, sondern wir machen einfach nur ein Ranking.
Ja, wenn uns irgendwas überrascht oder so, sagen wir vielleicht noch was dazu. Ja. Aber mehr oder weniger geht es jetzt vor allem ums Ranking. Und da gehe ich jetzt halt die verschiedenen Positionen durch. Starten wir auf Quarterback Ryan Tannehill. Also den ersten Spieler, den ich nenne, gehört immer zu Adrians Team, der zweite zu Christophs Team und der dritte zu Daniels Teams. Am Ende kann ich vielleicht auch nochmal die Teams im Gesamten sagen, wenn es vielleicht passt. Dann starten wir jetzt nochmal Ryan Tannehill, Kirk Cousins und dann kannst du halt aussuchen, willst du jetzt Russell Wilson oder Cam Newton nehmen und ich sag's jetzt nochmal, wir beobachten jetzt Rest of the Season. Es geht jetzt nicht um, was war bisher oder wie ist es jetzt für die kommende Woche, sondern für den Rest of the Season Schedule.
Genau. Ich sag gleich dazu, ich mach das jetzt aus dem ohne alles Schedules vor mir zu haben, aus dem Gefühl raus. Ich gehe da auf Platz 1 mit Kirk Cousins tatsächlich,
okay.
Weil er einfach ja am stabilsten bis jetzt ist und wenn du schon, die spielen ja alle irgendwie um die Playoffs mit, sag ich jetzt mal, ne? Der eine ist schon drin, die anderen beiden nicht, dann will ich auch zumindest keinen Nuller haben oder ein 3-Punkt-Spiel wie Dak Prescott. Okay, Dak Prescott würde ich überall den 3 noch nehmen, trotzdem, weil ich da irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das die 10. Woche so macht. Aber Kirk Cousins bringt mir mal seine 12 bis 24 Punkte irgendwie jede Woche. Und den nehme ich an 1, an 2. Nehme ich dann, ach komm, da springe ich auf den Hype Train auf Cam Newton und auf 3 Ryan Tannehill.
Ich tausche tatsächlich, weil ich bin tatsächlich bei Cam Newton.
Du bist der Lokführer sozusagen.
Bisschen schon, also keine Ahnung. Vor allem im Vergleich, also zu Ryan Tannehill. Ryan Tannehill gefällt mir bisher tatsächlich eher weniger Fantasy-mäßig. Also ich habe jetzt hier mal gesehen, bisher hat er in dieser Saison 17,3 Punkte per Game gemacht. Also ja.
Deswegen habe ich ihn auch auf Platz 3.
Weniger überzeugend. Und die Kirk Cousins hat immerhin, jetzt lass mich gucken, hier ist vor Aaron Rodgers, hat 20,4 Punkte im Schnitt. Das ist übrigens mehr als der Schnitt gerade von Cam Newton, der nur 19 Punkte hat. Aber ja, also für mich ist trotzdem irgendwie Cam Newton, habe ich irgendwie ein besseres Gefühl mit. Und auf 2 gehe ich dann auch mit Kirk Cousins und Ryan Tannehill habe ich dann auch auf 1.
Sehr gut.
So. Dann kommen wir zu dem RB1. Da haben wir Zeke Elliott, Daryl Henderson oder Joey Mixon.
Der gute Joey heißt nur Joe, aber ist nicht schlecht. Ich gehe mit Joe Mixon an 1. Dann Zeke und dann Daryl Henderson.
Da muss ich jetzt kurz überlegen. Weil
vor allem, du musst schneller, ich will die Pause nicht rausschneiden müssen. Ne?
Nein, mein Spaß, alles gut. Also ich finde Elliot fast ein bisschen besser, muss ich sagen, als Mixon. Also würde ich Elliot auf 1 nehmen quasi und Mixon auf 2 und ja. Daryl Henderson ist zwar solide, aber der Upside ist bei den anderen beiden höher. Dann kommen wir zum Wide Receiver 1. Chris Godwin, Justin Jefferson, Mike Evans.
Boah. Ja, dadurch, dass die anderen beiden bei den Bucks spielen, die sich da gegenseitig was klauen, ist Justin Jefferson schon mal auf 1 bei mir. Auch wenn Adam Steele da noch ist, aber ich glaube, Kirk Cousins liebt ihn einfach. Das ist unglaublich. Dann nehme ich lieber... ich nehme lieber die Touchdowns von Evans und gehe mit Godwin auf Platz 3.
Okay, auch da unterscheiden wir uns. Ich bin definitiv eher bei Godwin. Mike Evans ist mir einfach... Also klar, die Touchdowns macht er und fantasymäßig ist er vielleicht sogar konstanter als Godwin. Aber irgendwie, also... Ich bin von Mike Evans nicht überzeugt. Also ich habe den auch nirgendwo in meinen Teams.
Ich habe gar keinen Bucks-Receiver, glaube ich. Also zumindest nicht, so ad hoc fällt mir das nicht ein. Aber ich habe auch nirgendwo Justin Jefferson. Ich habe überall ist Adam Thielen, aber ich hätte lieber Justin Jefferson.
Ja, also die Frage stand ja vor dem Draft bei mir schon zumindest im Raum, nämlich Godwin über Evans oder andersrum. Und ich habe mich halt jedes Mal, wenn ich mich entscheiden musste, eher für Godwin entschieden. Und das
ja, und ich mich für irgendeinen
bleibt. Genau. Dann kommen wir zu den Titans. Darren Waller, Noah Fant oder Dallas Goedert?
Ja, auf jeden Fall Waller an 1.
Mhm.
Ich mag echt Noah Fant, aber jetzt Dallas Goedert auch mit dem neuen Vertrag, die wollen ihn auch einfach da komplett einbinden. Und Zach Ertz ist weg, da ist sonst niemand mehr. Ich Goedert auf 2 und Fant auf 3.
Ja, da gehe ich komplett mit. Bei Goddard weiß ich auch ungefähr den Spielplan, zweimal Washington zum Schluss noch. Der ist relativ easy und ich gehe halt auch mit. Also Goddard ist neben DeVonta Smith die einzige Anspielstation so ungefähr von Hurts. Zumindest die einzige Konstante. Und Noah Fant leidet halt drunter, dass die halt Sutton, Tim Patrick, Jerry Jeudy und Co. haben. Und da geht halt, also er kriegt halt einfach nicht mehr die Opportunity, die er am Anfang bekommen hat. Und ich finde ich auch schade, weil für mich ist Fant einfach echt klasse Tightend und hätte eigentlich Potenzial, Nummer 6, 7 Tightend in der Liga zu sein, zumindest nach Fantasy-mäßig. Aber so wird er einfach gerade nicht eingesetzt. Und Goddard ist halt einfach so die solide Nummer 9, 10 Option, also eine bessere Streaming-Option. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig, weil da ein Running Mac mit dabei ist. Michael Pittman, McLaurin oder Aaron Jones?
Pittman, McLaurin, Jones. Wie lange fällt Jones noch aus?
Weißt du bist doch Packers. Ja, genau. Also am Mittwoch waren jetzt, also es gibt ja immer diese Injury Reports und am Mittwoch hieß es jetzt, also wir haben nicht trainiert, aber es gibt ja immer diese Projections und er hätte Limited trainiert. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das jetzt für diese Woche aussieht. Also Limited, es könnte sein, ich vermute, dass er diese Woche noch rausbleibt, aber nächste Woche denke ich, dass er dann... nächste Woche haben wir Bye Week. Das heißt, danach würde er dann wieder spielen.
Und dann war McLaurin und den dritten habe ich
vergessen. Genau, Michael Pittman.
Michael Pittman, gut. Wenn das so ist, dass Aaron Jones noch eine Woche ausfällt und dann noch Bye Week hat, ist aber auch der einzige Grund. Also wäre bei mir klar die 1, aber aus diesem Grund nehme ich McLaurin an 1. Jetzt haben wir ihn vorhin schon so gebasht, da kann man jetzt auch mal hochgehen. Dann gehe ich trotzdem mit Aaron Jones über Michael Pittman.
Okay. Ich sehe tatsächlich Michael Pittman vorne.
Okay.
Weil er ist für mich halt die Nummer 1 und Upside, Grüße an der Stelle, sagt er auch immer gerne.
Lieber den Nummer 1.
Lieber den Nummer 1 Receiver als die Nummer 2. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, bei Terry McLaurin ist ja auch die Nummer 1, aber es ist das
Wollte ich gerade mal.
Aber es ist halt das schlechtere Team und der schlechtere Quarterback aus meiner Sicht. Das wäre es ja sonst immer so ein.
Was? Jetzt muss ich einschreiten. Taylor Heinicke ist ja wohl Weltklasse. Ich guck dem einfach so gerne zu. Ich weiß nicht. Es macht Spaß.
Ist halt gefühlt so ein Gambler. Fitzmagics Sohn, aber von der Spielweise
her. Ja. Fitzmagic ist auch einfach cool zuzugucken. Also.
Ja, aber aus Fantasy-Sicht halt schwierig.
Doch, aus Fantasy-Sicht war auch immer eine Granate. Real Life ist es eher ein Problem.
Und dementsprechend gehe ich tatsächlich mit Pittman über und in dem Fall Aaron Jones auf 2. Ja, es ist
vollkommen legitim.
Weil ich denke halt, wenn Aaron Jones spielt, gibt er mir dann doch relativ viel Value. Vor allem wäre das jetzt eine One-PPR-Liga, müsste ich den Receiver hier über den Running Back nehmen. Aber Aaron Jones hat da, also da hat für mich dann Running Back vielleicht dann in Fantasy mehr Value als McLaurin, der einfach sehr, ja, unterschiedliche Spiele hat, sage ich jetzt mal. So, gehen wir schnell weiter. Adam Thielen, Jacoby Myers, Chase Claypool.
Thielen, Myers, Claypool.
Mit Thielen gehe ich auf jeden Fall mit. Ich bin dann bei Claypool vor Myers, weil Claypool eine klarere Nummer 2 ist, als es jetzt irgendwie Myers ist. Und
ja, Myers ist aber die Nummer 1 und da widersprichst du ja zuvorhin.
Ist er das wirklich? Oder sind das nicht eher andere Spiele? Also für mich ist halt bei den Patriots super
unklar. Ja, den Hunter Henry oder wer soll dann Nummer 1 für Receiver sein?
Nee, ja, eigentlich Aguilar ist ja auch ganz okay. Und wie du schon gesagt hast, die Titans kriegen ja auch einiges. Und für mich ist halt auch ein Run-First-Team, muss man auch ganz klar sagen.
Ja, das stimmt schon. Aber er hat jetzt seinen ersten Touchdown gefangen und jetzt ist der
Knopf. Jetzt läuft alles klar.
Ja, ja.
Also an der Stelle sind wir übrigens immer noch bei Startern. Ne? Nur, dass man nochmal einen Überblick behält. Das gilt jetzt auch noch für die nächste Position. Corey Davis, Dante Foreman oder Damien Harris. Hier habe ich mir auch teilweise schwer getan, wen ich jetzt da in den Vergleiche schicke. Aber das war jetzt...
Ja,
aber
jetzt merkt man, dass wir in der 14er Liga sind.
Ja, genau. Jetzt merkt man das.
Der erste war?
Corey Davis, Dante Foreman, Damien Harris.
Okay, also... Boah, ist schwer. Also Dante Foreman ist schon mal auf 3.
Ja.
Ganz hinten. Für mich ganz klar. Und dann, weil ich einfach das Patriots Backfield nicht mag, nehme ich auf Platz 1 dann Corey Davis. Aber auch da, wir haben vorhin schon über Elijah Moore geredet, Jamison Crowder, der einfach immer seine Targets sieht, das ist nicht, es fühlt sich nicht gut an, sagen wir es mal so. Also da könnte man auch tauschen, man könnte auch Damien Harris an 1 nehmen. Er soll jetzt wieder fit sein und zurückkommen. Ja, es ist nicht schön, aber ja, ich bleib dabei.
Ja, würde ich auch mit der Begründung so unterstreichen. Man weiß halt auch immer nicht, was die Patriots machen. Weil gefühlt hat Harris jetzt auch gegen euch nicht 100% der Running Back Snaps gesehen, sondern ich weiß jetzt nicht.
Stevenson hat immer noch
Es war gefühlt also
zumindest habe ich einen
Hälfte aufgeteilt, so nach dem
Bolden springt ja auch noch darum.
Sieg und irgendwie bin ich ein Corey Davis Believer, aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Jetzt kommen wir zu den Benchplätzen. Da haben wir zum einen Clyde Edwards-Hilaire, den hast du ja auch, also also in der Engine Room Liga, da weiß ich das. Nicht nur da. Tim Patrick oder Darrell Williams.
Ja, okay, das ist natürlich fies jetzt, weil die beide in einem Team spielen und beide dieselbe Position spielen. Aber Darrell Williams wird maximal noch irgendwie Goal-Line-Touches bekommen, wenn CEH wieder fit ist. Also ich bleibe bei CEH auf 1, so wie du es vorgelesen hast. Also,
okay. Ja, würde ich auch so sehen. Dann Tim Patrick auf 2 und CH auf 1. Ich habe halt der Williams genommen, weil es war halt irgendwie wirklich nicht mehr viel da. Das sehen wir nämlich auch jetzt. Jetzt kommen nämlich Tight End Wide Receiver Vergleich zum Schluss. Pat Freiermuth, Dan Arnold oder Nelson Aguilar. Also da wird's richtig dünn inzwischen.
Ja. Oh, Dan Arnold, ich würde jetzt so gerne Dan Arnold auf 1 setzen, aber
mach's
die letzte
doch einfach.
Hat mich so enttäuscht mit den 0 Punkten. Das ist, das hat mir 2 Matchups gekostet in 2 Ligen. Ich sage, ich sage Aguilar auf 1. Dass mir sowas über die Lippen kommt. Und dann hoffe ich, dass das nur ein Ausrutscher bei Dan Arnold war und Pat Freiermuth auf 3. Man merkt irgendwie, dass ich die Steelers nicht so richtig mag, oder? Ich hatte Claypool auch schon auf 3, glaube ich.
Ein bisschen, ja.
Ich habe nichts persönlich gegen die, ehrlich gesagt. Ergibt sich gerade so.
Also du hast dann Dan Arnold auf 2 und...
genau, und Freiermuth auf 3.
Ich bin tatsächlich so, dass ich sage, ich nehme... Aguilar auf 1, ganz also als letzter, auf 3 quasi, weil für mich ist dieses Patriots Backfield ist nicht gut und das Wide Receiver Corp ist genauso wild, also keine Ahnung.
Aber du hast ihn eben noch als Wide Receiver 1 betitelt, als ich über Jacoby Myers geredet
habe. Ja, aber ein Wide Receiver 1 bei den Patriots ist halt einfach
Ja, Rotz. Klar.
Also,
ist ein anderer.
Ist für mich einfach nicht spielbar, tatsächlich. Und ich habe halt Dan Arnold höher, weil er hat einfach den Target-Share mehr als Pat Freiermuth. Also wir hatten Dan Arnold, ich glaube, der hatte auch letzte Woche extrem viele Targets.
Bist du dir sicher?
Also warte, gefühlt ich hab's schon.
Tatsächlich gerade offen. Er hatte null Targets und null Receptions.
Gut, dann letzte Woche nicht, aber
davor hat er 8, 7 und 10 Targets gehabt, ja.
Ja, also genau, auf die 10 Targets wollte ich halt hinaus. 10 Targets sind halt für einen Receiver und für einen Tight End vor allem extrem gute Werte. Und
jetzt spielen sie ja gegen Atlanta. Da wird schon was gehen.
Und bei Pat Freiermuth muss man einfach sagen, er sieht zwar auch viele Dinge und gerade auch relativ viele Touchdowns. Ich weiß jetzt nicht, wie es letzte Woche war. Aber ich bin einfach, also, aber er kriegt halt trotzdem nicht den Target Share, den Dan Arnold kriegt. Oder hast du es gerade auch vorliegen? Ich vermute nicht, aber.
Nee, Freiermuth habe ich jetzt gerade.
Aber ich werde.
Kann aber nebenbei mal gucken.
Ich werde trotzdem aber bei Arnold eher. Und dann halt, Freiermuth auf.
Also, Freiermuth hatte jetzt die letzten 4 Wochen 7, 6, 9, 7. Also auch sehr, sehr gut.
Ja, aber. Mir fühlt es dann Arnold halt trotzdem noch ein, zwei Dinger besser. Genau, das war's jetzt. Ich muss jetzt zusammenzählen. Damit es jetzt aber nicht ganz so langweilig wird, kannst du über die...
Spielen wir Musik ein oder was machen wir? Nein.
Kannst du über die Atlanta Falcons reden? Nee, das willst du jetzt auch lieber nicht. Daher frage ich dich...
Witze kenne ich auch nicht, was mache ich denn jetzt?
Daher frage ich dich jetzt, ich habe dir vorher
auch... Nein, ich habe was ich erwähnen kann. Aber du kannst auch was fragen.
Dann erwähn du erstmal, was du erwähnen wolltest und ich lege schon
mal los. Genau, ich habe nämlich heute... ich habe meine Notifications, weil wir ja so viele Ligen betreuen, so eingestellt, dass ich... Nur wenn Commissioner-Moves sind oder wenn man eine Menschen bekommt oder so, dass man dann eine Push-Nachricht bekommt. Und da war heute ein Commissioner-Move nicht mehr. Huch, war gar nicht abgesprochen mit mir, was ist da los? So, ne? Habe ich gesehen, dass da ein Spieler wieder rückgängig gemacht wurde aus einem Waiver-Claim. Da wurde nämlich James Conner für einen Kicker abgegeben bei dem letzten Waiver-Durchlauf. Und das war halt ein Versehen. Und ich fand es einfach so toll und deswegen wollte ich es auch mal erwähnen. Dass das einfach innerhalb der Liga geklärt wurde. Er hat gesagt, hey Jungs, tut mir leid, oder auch Mädels, ich habe da einfach nicht drauf geachtet, es war ein Versehen, können wir das vielleicht rückgängig machen? Der Commissioner auch ganz souverän reagiert und meinte, hey, lass uns einfach eine Abstimmung machen, wenn alle dafür sind, mache ich das, ansonsten müssen wir uns eine andere Lösung einfallen lassen. Und das wünsche ich mir einfach, das ist Fair Play, das gehört sich. Und es haben auch alle dafür abgestimmt, dass es durchging, das Ding wurde einfach wieder rückgängig gemacht und alle können weiterspielen. Und sowas finde ich einfach toll und freut mich sehr. Habe ich auch dann direkt noch in den League-Chat reingeschrieben. Gerne öfter sowas, weil dann haben wir erstens auch weniger Arbeit. Ihr habt weniger Stress, weil ihr euch nicht aufregen müsst oder sonst irgendwas. Seid einfach nett und fair zueinander. Wir wollen hier zusammen ein Hobby betreiben und dann läuft das auch. Und in den allermeisten Fällen funktioniert das ja auch. Also wir haben wirklich sehr, sehr wenig Fälle, wo es Probleme gibt. So, ich hoffe, du hast in der Zeit alles zusammengerechnet.
Nee, dann nicht ganz alles, aber ich kann es bestätigen. Ich hatte so einen Fall tatsächlich bei mir auch, dass einer gesagt hat, oh, ich habe jemanden entlassen oder bin auf den Drop-Button gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist schon ein paar Wochen her. Und ich habe dann einfach gesagt, ey, klar, ihr könnt den Spieler jetzt claimen, aber lasst den das doch einfach für 0 Euro, für 0 Dollar Fab einfach nochmal dann am nächsten Tag claimen, wenn einfach auf Ehre zu sagen, okay, macht's einfach, lasst ihn einfach zurück, weil ich habe davon nichts, wenn ich mir zu scheiße, ich meine, der Spieler hätte mir jetzt auch nicht weitergeholfen, aber da, unabhängig davon, es ist einfach so, dass ich gesagt habe, brauche ich nicht, sowas, weil lass doch einfach Fair Play spielen und dann habe ich es einfach so geregelt gehabt und es lief dann auch, er hat seinen Spieler bekommen, keiner hat drauf geboten und alles war gut. Genau, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe es auch schon vor der Aufnahme zu dir gesagt, dass ich noch eine Frage an dich habe. Ein bisschen outside von Fantasy Football, aber wir bleiben bei Football, weil ich finde die Frage momentan sehr schwierig. wer ist für dich aktuell und wer glaubst du, wird MVP der NFL-Saison?
Boah, okay, vielleicht hättest du mir die Frage vorstellen sollen, hätte ich wenigstens ein bisschen Vorbereitungszeit. Jetzt muss ich ja auch schnell antworten, weil sonst haben wir trotzdem diese Stille, während du rechnest.
Da kannst du ein bisschen deinen Gedankengang. Bist du jetzt eher bei Defense-Spielern, andere Positionen als Quarterback? Ja, wie siehst du das?
Richtig, das ist ja das große Problem. Also in der Regel wird es ja meistens ein Quarterback. Da finde ich es aber dieses Jahr echt schwer. Da könnte man ja... Wen nimmt man da? Also es geht ja darum, dass man ja auch... Was hat man erwartet und was ist halt dann nochmal... on top gekommen. Und da könnte man ja auch schon über Rookies fast nachdenken. Zum Beispiel ein Mac Jones, so wie er spielt, hätte ich im Leben nicht erwartet. Aber der wird wahrscheinlich in der MVP-Diskussion nicht auflaufen, weil das Team erstens nicht überragend performt. Zweitens wird er halt einfach Offensive Rookie of the Year wahrscheinlich, anstatt MVP. Mm,
das glaube ich auch.
Wenn nicht ein Najee Harris noch dazwischen funkt oder so. Aber also das sehe ich als sehr unrealistisch an. Ich würde dann tatsächlich, das ist so schwer vor den, also du meinst jetzt auch von der Regular Season, ne? Wird ja,
ja genau.
Dann auch noch den MVP von Playoffs, beziehungsweise dann vom Super Bowl Sieger. Dann sage ich, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte ich Kyler Murray jetzt ganz locker gesagt, aber ich kann mich nicht entscheiden, Sebastian. Ich weiß es nicht. Ja. Hast du da sofort einen im Kopf? Das ist schwierig, so ohne Vorbereitung.
Also ich finde es jetzt halt in diesem Jahr macht es halt schwierig, dass es halt, also Adrian hat es gleich auch schon mal entweder als Tweet geschrieben oder im Podcast gesagt, für mich ist es halt auch einfach der Punkt, gäbe es jetzt einen Derrick Henry, der jetzt die 2000-Yard-Rushing-Season macht oder der so dominant auftritt als Running Back, dann würde der safe zumindest im Kreis dazu zählen. Und
ja, aber dann ist es Jonathan Taylor wahrscheinlich am ehesten.
Aber ne? Jonathan Taylor ist halt auch lang noch nicht so dominant, wie es Derrick Henry ist. Er spielt eine echt gute Saison und ist wahrscheinlich auch auf der Pace, der beste Running Back der Saison zu sein. Aber es ist halt vielleicht eine 1500-Yard-Saison, vielleicht, sage ich jetzt mal. Vielleicht mit 20 Touchdowns. Aber das ist nichts, was Derrick Henry nicht letzte Saison auch gemacht hat. Und er war, ich weiß nicht, ob er überhaupt eine Stimme bekommen hat. Ich glaube, ein, zwei hat er bekommen, aber nicht viel auf jeden Fall.
Kann ich
jetzt auch nicht sagen. Und Wide Receiver ist es genauso. Cooper Kupp ist der Einzige, der so abliefert, dass man sagt, okay, der wäre es jetzt vielleicht oder so. Aber für mich ist er nicht mal der beste Wide Receiver. Also rein real, NFL-technisch betrachtet, finde ich, ist er halt einfach nicht mal der beste Wide Receiver, sondern das ist Devonta Adams. Und er ist halt, profitiert halt schon ein bisschen von dem Scheme, genauso wie Deebo Samuel. Und Kelce spielt auch nicht so gut wie letzte Saison. Der wäre sonst vielleicht auch noch eine Option. Und dann bin ich vielleicht schon bei der Defense, aber auch da Garrett, Watt und Bayard hat Adrian Franke noch in den Mailback, glaube ich, mit reingebracht. Also das haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Also deswegen bleibe ich wahrscheinlich beim Quarterback. Und dann denke ich, haben Dak Prescott oder Kyler Murray die größte Chance. Und ich denke, es wird halt noch einen Quarterback geben, sei es vielleicht auch Aaron Rodgers, der jetzt einfach nochmal die restliche Saison komplett abliefert und das Team in die Playoffs trägt. Und dann denke ich, hat der richtig gute Chancen.
Tom Brady?
Ja, ich möchte es nicht ausschließen. Ich sehe ihn nicht, aber für mich ist ein Hot-Take auch, dass es Patrick Mahomes wird. Weil angenommen, der liefert jetzt so ab wie die letzten Spiele, wäre ich vorsichtig, aber der Recency-Bias wäre einfach da, dass man sagt, ey, der hat jetzt die zweite Hälfte der Saison war so krass.
So. Dann bin ich eher bei Tom Brady als Patrick Mahomes diese.
Kann ich, wär ich ähnlich, aber mich würde es nicht überraschen, wenn diese Diskussion auftaucht, wenn er jetzt weiterhin so stark spielt wie jetzt die letzten zwei Spiele, wo er fast 500 Yards geworfen hat und 4 Touchdowns oder so. Aber für mich wäre es, also für mich hätte es Kyler Murray aktuell am meisten verdient, auf jeden Fall.
Ja, habe ich ja auch gesagt, aber durch die Verletzung kann es halt echt
in ja, aber,
sind aber hast du denn, während du geredet hast, gerechnet?
Natürlich. Also ich bin tatsächlich multitaskingfähig. Also ich habe dir auch sehr immer gut zugehört. Ich lese jetzt nochmal kurz die Teams vor, weil es bestätigt sich nämlich mein Eindruck, dass Adrian Franke nämlich das beste Team hat. Er hat nämlich Ryan Tannehill, Zeke Elliott, Chris Godwin, Darren Waller, Michael Pittman, Adam Thielen, Corey Davis, Clyde Edwards-Helaire und Pat Freiermuth. Christophs Team ist Kirk Cousins, Daryl Henderson, Justin Jefferson, Noah Fant, Terry McLaurin, Jacoby Myers, Dante Foreman, Patrick und Arnold. Und das Team von Daniel ist dann Cam Newton, Mixon, Evans, Goddard, Jones, Claypool, Harris, Williams und Aguilar. Und ich finde einfach, man merkt irgendwie, ich finde Christophs Team nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, der wäre jetzt für mich der klare Kandidat, der Nummer 1 oder Nummer 2 in der Liga ist. Und ich finde, Adrians Team gefällt mir eigentlich echt gut. Guter Running Back, guter Wide Receiver, guter Tight End. Und ich finde halt die Flex-Position mit Pittman, Thielen und Davis sind einfach echt extrem stark besetzt eigentlich. Während ich finde halt eben bei Christophs Team mit McLaurin, Myers und Foreman, das ist halt schon sehr mau, finde ich. Und das ist eben bei den Punkten auch so. Adrian hat 44 Punkte, Christoph 33 und Daniel 34, also gewinnt sogar im Vergleich zu Christophs Team. Also ist Christoph sogar der Schlechteste in diesem Dreiervergleich. Finde ich dann auch mal okay, ganz interessant. Ich
hoffe, er hört uns nicht.
Weiß ich nicht.
Man muss aber auch dazu sagen, die sind ja insgesamt auch nur 41 Punkte auseinander. Ne? Also Christoph hat ja nur 981 Punkte, nur, sage ich in dem Fall. Aber es sind fünf andere noch vor ihm, also diese 9-2, ja, ist schon auch ein bisschen schmeichelhaft dann unter Umständen, was die Points vor angeht. Und Adrian und Daniel sind ja nur 0,02 Punkte auseinander. Also ja,
das ist,
ich habe das jetzt einfach von unserer Homepage mal runtergeladen, weil ich nicht den Einblick in die Liga habe. Aber ist schon 0,02 Punkte ist schon hart, dass man da so nah beieinander ist.
Ja. Und auch der Abstand, jetzt diese 40 Punkte Unterschied, sind dann auch echt nicht so viel. Nee. Also das kann man in einem Spiel theoretisch auch aufholen.
Genau, Svensson 1 ist übrigens der mit den meisten Punkten, mit 1132,56. Ist halt schon nochmal ein ordentlicher Abstand zu den eben genannten.
Genau. Also das wäre es von meiner Seite zu der Liga. Ich denke, jetzt habt ihr einen ganz guten Einblick mal darin bekommen. Mich hat es einfach mal interessiert. Ich habe ihm geschrieben, ich habe Dominik geschrieben vor der Aufnahme, was sollen wir für eine Liga machen. Hatte mir verschiedene Optionen rausgesucht und habe dann aber eigentlich gesagt, eigentlich würde mich mal die Hörerliga interessieren. Adrian und Christoph gehen da jetzt nicht so wahnsinnig häufig drauf ein. Wie gesagt, mal vielleicht ein Bild aus der Liga oder so, dass er dem oder dem vielleicht auch einen Waiver weggeschnappt hat, habe ich auch schon gesehen. Aber das jetzt mal wirklich, wer steht wo, wie sieht's denn aus, gibt's eigentlich selten. Deswegen habe ich gedacht, ist das mal ganz nett und interessiert vielleicht nicht nur mich.
Ich glaube und hoffe, dass du da recht hast. Aber nein, ich bin mir ziemlich sicher. Also mich hat es auf jeden Fall sehr interessiert. Vielen Dank dafür. Und ja, wir kommen noch zu unseren Tipps. Weißt du, was Peter letzte Woche getippt hat? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Ja, natürlich. Ich habe es mir von
das müssen wir ja auch auflösen,
jedem natürlich aufgeschrieben. Also ich gehe es jetzt einfach mal von allen schnell durch. Du hattest die mal Raiders, Dallas und Dolphins. Ja, ja. Und hast natürlich mal wieder hart gefailt, würde ich mal sagen. Peter hatte Cam Newton.
Hey, eins war richtig.
Ah.
Die Dolphins haben doch gewonnen,
ja, das stimmt,
oder?
Das ist richtig. Ja. Aber die anderen beiden waren halt auch ein bisschen mehr als nur knapp daneben.
Ja. Ist okay.
Gut, bei Dallas konnte man das auch nicht wissen. Wenn die beiden Tackles schon ausfallen und so, hätte ich vielleicht auch nicht drauf gesetzt. Aber gut. Peter hatte Cam Newton, hat einen Rushing, einen Passing-Touchdown und 20 Fantasy-Points. Und das hat alles geklappt.
Ein Selbstläufer.
War auch ein bisschen ein Selbstläufer. Und ich hatte hier, dass Adams und Jefferson Big Game haben und das war ja auch so. Adams hatte 120 Yards und ein Touchdown, Jefferson hatte 160, 180 Yards, sowas in der Richtung und sogar zwei Touchdowns, glaube ich. Und auch richtig viele Fantasy-Punkte, auf jeden Fall. Insofern haben wir beide einen Punkt geholt, ich und Peter, und du gehst halt leer aus. Und ich glaube, ich bin der Führende. Kann das sein? Man müsste es mal zusammenrechnen, aber...
Wartest du vor dem Spieltag schon mehr als einen Punkt?
Ich glaube schon, aber wir müssen das mal...
Die ganzen Podcasts nochmal durchgehen.
Ja, genau, wir müssen das auf jeden
Fall
mal
keiner hat sich das irgendwie aufgeschrieben. Also wirklich, falls hier irgendjemand mithört und das sich notiert hat, sagt uns mal Bescheid, dann können wir uns die Arbeit ersparen.
Genau.
Aber ich weiß, dass ich zwei habe und Peter auch zwei, aber ich weiß nicht, was bei dir ist.
Also ich habe auf jeden Fall Minimum zwei, ich glaube, ich habe drei, deswegen.
Nein, das kann doch
nicht sein. Das kann nicht sein, okay.
Komm, dann hau auch gleich deinen Tipp für die neue Woche raus.
Habe jetzt gehofft, dass du vor mir dran bist, weil du es vielleicht schon eher weißt.
Ja, ich kann auch machen. Ja, wir haben es ja vorhin über das Titans Backfield unterhalten. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich will was mit Fantasy-Punkten mal wieder machen, weil das mit der Real NFL funktioniert ja nicht, wie ihr gehört habt. Ich prognostiziere, dass es wirklich so ein, wie Raphael es jetzt immer sagt, shitty Committee wird. Und sage, dass keiner der Titans Running Backs über 10 Punkte schafft. Ist das zu naheliegend? Ansonsten gehe ich noch weiter runter mit meiner... Oder ich suche mir zur Not auch was ganz Neues aus.
Ja. Ist jetzt vielleicht nicht extrem bold, aber kann man schon...
Wär's bolder, wenn ich sagen würde, dass es einer schafft, über 10 Punkte zu
gehen? Ja, ich glaube, das ist...
Ja?
Obwohl, ist schwierig.
Weil ich fand, das war genau die Grenze so, ne? Also,
ja, man müsste jetzt das Over-Under davon kennen, dann könnte ich dir
ich
das...
Ich glaube, dafür gibt es kein
Over-Under. Nee, gibt es leider nicht, aber Ich würde das sagen, ist ungefähr in der Range, deswegen finde ich es jetzt nicht mega bold, aber wenn dir nichts Besseres einfällt oder du jetzt nicht. Oh, also, es klingt jetzt hart.
Wenn aber, dir nichts Besseres einfällt, du Depp.
Nein, nein, aber wenn du damit gehen willst, kannst du das gerne machen.
Weißt du was, du sagst jetzt mal deins, ich gehe noch mal ein bisschen in mich. Jetzt. Vielleicht finde ich noch was Besseres. Mhm. Hast du immer noch nichts?
Also, ich hatte mir mehrere verschiedene Games überlegt. Und ich habe mir jetzt mal das Bears-Line-Spiel ausgesucht. Und ich sag jetzt, also das findet, nur nochmal für euch zur Information, heute gibt es ja ein Thanksgiving, ist ja heute quasi in den USA, gibt es ja drei Spiele, also um 18.30 Uhr. Da ist auch das erste Spiel mit Adrian Franke auf The Zone live zu sehen. Bears gegen Lions. Und ich sag einfach, dass die Lions über 200 Rushing Yards haben. Ich weiß, das ist ein bisschen heftig, aber
wie viel? 200?
Rushing Yards.
Die Bears?
Die Bears? Nee, die Lions.
Ach so, ich habe eben genau andersrum verstanden. Die Lions. Wer springt denn da rum?
Swift und Jamal Williams. Ja.
Ist Jamal Williams wieder fit?
Ja. Nee, der hat letzte Woche auch schon gespielt, zwar wenig Fantasy-Punkte, aber ist ja egal.
Oh, 200, ja, das lasse ich gelten.
Ja, das ist schon extrem bold, aber ja, ich habe auch überlegt, aber ich sage, dass die Lions gewinnen, aber dessen bin ich mir nicht so sicher. Aber mal gucken, ich weiß nicht.
Dann wäre es dir lieber, wenn ich auf die Lions tippe? Ist das...
Wenn du dasselbe Spiel nehmen willst, aber kannst du gerne machen.
Besser als die Titans-Sache?
Ja, fände ich interessanter.
Komm, ich hatte ja schon mal gesagt, dass die Lions gewinnen. Die haben es nicht geschafft, diesmal schaffen sie es. So, dann haben wir es doch im Kasten, die beiden.
Das könnte sogar sehr gut. Dann
können wir uns gleich um 18.30 Uhr, das ist jetzt nur noch eine Stunde und 15 Minuten, können wir beide mitfiebern, zumindest bei diesem Spiel. Wobei ich nur die zweite Halbzeit gucken werde können.
Ja.
Ja? Egal, ich glaube, irgendwie so heißt es.
Ja. Dann kann es sein,
wir haben es geschafft.
Sehr gut sein, dass auch unsere beiden Tipps dann aufgehen oder wir beide failen. Also mal sehen.
Ja, ist dann halt so.
So, It's a Wrap ist schon wieder viel zu lang. Schrecklich.
Ja.
Aber dann machen wir es schnell aber fertig. Aber
war wieder schön. Also vielen Dank, Sebastian, Fall. Auch, dass du mir meinen Fauxpas von gestern verziehen hast und dass wir noch einen zweiten Anlauf heute
gestartet haben. Alles gut, ja.
Die Option wäre halt sonst gewesen, dass einer von uns beiden es alleine aufnimmt. Ich glaube... Es wäre vielleicht kürzer gewesen, aber ich glaube, zum Zuhören ist es einfach angenehmer, wenn es ein bisschen im Dialog ist.
Ich glaube, eine Folge allein mit mir geht auch 40 Minuten. Also.
Meinst du? Ja, ach, Quatsch. Wir bedanken uns mal wieder bei den Zuhörern, bei euren Zusendungen von Stories und Fragen. Das ist echt immer toll. Also auch gerade M2P muss ich wirklich nochmal loben. Ich musste so viel durchscrollen bei dieser Direct Message. Ich hoffe, wir konnten dir annähernd gerecht werden, was du uns auch mitgeteilt hast. Vielen Dank dafür. Ein großes Lob an dich mal wieder und viel Glück allen Mitspielern, die noch irgendwie um Auf- und Abstieg spielen. Es geht jetzt wirklich schon, für manche ist jetzt schon Playoff-Beginn, so wie bei mir. Wenn ich jetzt noch eins verliere, dann war's das. Ich hoffe, euch geht's besser und ihr seid schon irgendwie sicher in den Playoffs. Habt viel Spaß am Wochenende und macht's gut.
Ciao.
An dieser Stelle sollte eigentlich ein Outro kommen. Dieses Outro liegt aber auf meinem PC, den ich momentan leider nicht hochfahren kann und ich die Aufnahme heute mit Sebastian über meinen Arbeitslaptop gemacht habe. Daher gibt es nur ein mündliches Outro. Ich wünsche euch nochmals viel Spaß beim Thanksgiving und am Wochenende. Macht's gut.